Von mir nochmal herzlich willkommen zum Thema Windows Phone für .NET-Entwickler. Vielleicht haben Sie mich gerade schon gesehen in dem Async-Talk. Falls nicht, dann möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Kuhn. Ich arbeite für die Firma AIT, hier einer der Sponsoren, und bin Windows Phone Development MVP und möchte Ihnen heute so eine kleine Einführung geben. Ich hoffe, das ist auch Ihre Erwartungshaltung. Ich wurde gerade schon im Flur gefragt, dass Sie heute eben diese Einführung kriegen zum Thema Windows Phone. Was müssen Sie wissen als .NET-Entwickler, wenn Sie daran interessiert sind, für die Plattform zu entwickeln? Ja, oder mit der Entwicklung für die Plattform zu starten, so ein bisschen die Möglichkeiten ausloten und vielleicht auch die, was mir immer ganz wichtig ist, so die Stolpersteine, die Einstiegshürden, über die man typischerweise stolpert und die man nehmen muss, wenn man mit dem Thema Windows Phone beginnt. Windows Phone. Ich möchte am Anfang so ein bisschen kurz über Windows Phone sprechen und die aktuelle Situation, die Entwicklung vielleicht ganz klein wenig. Es ist so, dass bei meinem allerersten Windows Phone Vortrag bei einer Konferenz, da waren so etwa 10 Teilnehmer in einem Raum, der so groß war wie der hier. Ganz familiär und so im Dreck nebenan, wo es, ich weiß nicht mehr, worum es da ging, so Plotter-Ansteuerung mit Perl unter OS2 oder sowas. Da waren nur unwesentlich mehr Teilnehmer. Ja. Also Windows Phone war zu dem Zeitpunkt und war sehr lange Zeit, was für Early Adopters war, was so eine Randerscheinung war, was wenig Bekanntheitsgrad hatte. Und ja, wir Enthusiasten waren wirklich auch so eine eingeschworene Gemeinde. Ja, wenn ich auf der Straße jemandem begegnet bin mit Windows Phone, dann habe ich den angesprochen. Und das Gute war, derjenige wusste ja auch, warum ich ihn anspreche. Ja. Man hat sich dann ein bisschen ausgetauscht über die Plattform, wie toll die ist, hat sich gefreut, dass man Gleichgesinnten gefunden hat. Und dann ging man wieder seiner Wege. Heute, wenn ich heute eine Frau in der S-Bahn anspreche wegen ihrem Windows Phone, geht der Griff erstmal so zum Pfefferspray. Ja. Also. Und das ist gut so. Ja, warum ist das gut? Windows Phone hat in den letzten Monaten eine ganz tolle Entwicklung hingelegt. Wir sind inzwischen bei 8,8% Marktanteil. Ja. Noch im Juni, als ich den Vortrag zu Enterprise Development unter Windows Phone in Karlsruhe gehalten habe, war der Anteil bei knapp unter 5% und wir sind jetzt bei 8,8%. Und das finde ich schon ganz erstaunlich. Also gerade die Enthusiasten unter uns, die haben das Ziel, sich als Dritter am Markt zu etablieren, schon abgeschrieben und haben gesagt, so, jetzt ist das neue Ziel iOS. Und auch die Medien sehen es durchaus, dass es die Möglichkeit besteht, dass also Windows Phone sich dauerhaft zu einem großen Mitspieler am Markt entwickelt. Vorbei auch die Zeiten, als ich nach Vorträgen gefragt wurde von Einzelnen, die dann auf mich zukamen und gesagt haben, also so im Vertrauen unter vier Augen, sagen Sie mal, wie lange müssen wir uns das antun, bevor es die nächste Windows Mobile Version gibt? Ja. Es sollte heute jedem klar sein, dass Windows Phone eine ernsthafte Strategie ist von Microsoft, die auch Bestand haben wird, die am Markt bleiben wird, dass es keine zeitweilige Erscheinung ist, sondern dass das, was ist, mit dem man sich beschäftigen muss als Entwickler, auch im Unternehmensumfeld, sehen wir heute noch. Und dass es eben nicht nur eine temporäre Spielerei ist, die irgendwann wieder in der Versenkung verschwinden wird. Ja. Ganz eindeutig, Windows Phone ist im Bewusstsein angekommen, man sieht es inzwischen sehr häufig und aus beruflicher Erfahrung raus kann ich auch sagen, dass es im Unternehmensumfeld auch inzwischen für Line of Business und andere Anwendungen verwendet wird. Für Sie als .NET-Entwickler, das war ja das Ziel der Session, für .NET-Entwickler hier eine kleine Einführung zu geben in Windows Phone. Für Sie als .NET-Entwickler finde ich, wäre es erstmal wichtig zu definieren, was ist denn eigentlich ein oder der .NET-Entwickler, der hier angesprochen werden soll. Interessanterweise haben wir heute in der Keynote schon gehört, was das Selbstverständnis von Microsoft ist zu .NET. Wir haben gelernt, dass es eben nicht mehr wie damals 2001, 2002 um das .NET-Framework geht, sondern dass .NET inzwischen eben ein ganz umfassendes Ökosystem ist. Das heißt, es geht hier nicht mehr nur um das Framework, es geht um die Integration in bestehende Produkte, es geht um ganz verschiedene Entwicklungsbereiche, um ein inzwischen allumfassendes Produkt, das es zum Umfang geschafft hat, der heute dafür sorgt, dass es eigentlich niemanden mehr gibt, der sich mit allem, was .NET bietet, gleich gut auskennen kann. Das ist mein Postulat, wenn es darum geht, zu definieren, was ein .NET-Entwickler ist, dass es keine Universalisten mehr gibt. Es gibt vielleicht noch Generalisten, die sich mit allem so ein bisschen auskennen, denen dann aber in den Details die Kenntnisse fehlen. Und wenn Sie sich selber fragen, was Sie mit .NET tun, was Sie im täglichen Gebrauch von .NET verwenden, dann stellen Sie sicher auch fest, dass Sie Datenbankspezialist sind vielleicht, der sich mit Entity Framework oder in Hibernate oder was auch immer auskennt, dass Sie jemand sind, der WPF-Anwendungen entwickelt oder Web-Anwendungen und dass Sie eben in den jeweils anderen Bereichen vielleicht noch einige Grundkenntnisse haben, aber sicherlich nicht die Tiefe wie jemand, der sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigen wird. Das macht es ein bisschen schwierig zu greifen, wie man jetzt jemanden Windows Phone nahebringen soll, wenn man nicht mal weiß, wie .NET und der .NET-Entwickler an sich zu qualifizieren ist. Glücklicherweise, auch das war ja Teil der Keynote heute, bedeutet .NET ja trotz allem immer noch, dass wir alle, egal in welchem Bereich wir uns spezialisiert haben oder täglich arbeiten, auf eine einzige gemeinsame Basis zugreifen. Wir haben gesehen und auch gehört heute, in den letzten Jahren ging das so ein bisschen auseinander, viele Plattformen sind entstanden, aber der Trend geht ganz eindeutig wieder dahin, auch die Plattformen zu vereinen, hier große Übereinstimmung zu schaffen. Und dementsprechend haben wir als .NET-Entwickler unsere Sprachen, die wir teilen, egal in welchem Bereich wir arbeiten, C-Sharp, Visual Basic, F-Sharp. Wir haben unsere gemeinsamen Schnittstellen, unsere gemeinsamen APIs, Framework-Komponenten, die sich auf sehr vielen Plattformen wiederfinden. Und natürlich das zentrale Werkzeug, um das es ja in der ganzen Veranstaltung heute geht, nämlich Visual Studio, ja, als gemeinsames Werkzeug. Für mich bedeutet das, als ich so drüber nachgedacht habe, was muss eigentlich jemand können, welche Voraussetzungen sollte jemand mitbringen, um gut vorbereitet zu sein für das Thema Windows Phone, ja, dass es eigentlich um solche Fragen geht wie diese hier. Sind Sie ein C-Sharp oder Visual Basic Entwickler? Ja? Haben Sie Kenntnisse in WPF oder Silverlight? Haben Sie sich vielleicht sogar schon mit Windows 8 beschäftigt, mit den Modern Apps, mit den Store Apps? Wenn Sie solche Fragen mit Ja beantworten können, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Sie sind bereits Windows Phone Entwickler. Ja. Sie wissen es nur noch nicht. Warum? Das wird deutlich, wenn wir uns mal anschauen, was eigentlich nötig ist für das Bauen, für das Erstellen der ersten App unter Windows Phone. Alles fängt natürlich zunächst mal mit den Werkzeugen an. Welche Werkzeuge verwenden wir? Ganz klar, ich habe es gerade gesagt, ein gemeinsames Werkzeug zum Erstellen von Windows Phone Anwendungen, vorzugsweise Visual Studio, auch gerne in der Express-Version, die es ja speziell auch zugeschnitten für Windows Phone gibt. Es gibt Blend für Visual Studio, das einem bei der visuellen Gestaltung hilft. Auch das nichts Neues, das war schon länger so, aber natürlich in der Version 2013 jetzt auch wieder die Möglichkeit, speziell Windows Phone Anwendungen damit zu erstellen. Und was Sie darüber hinaus brauchen, wenn Sie das Häkchen nicht gesetzt haben beim Installieren von Visual Studio, inzwischen wird es zusammen ausgeliefert mit 2013, aber sollten Sie es nicht gesetzt haben, das Häkchen, dann brauchen Sie natürlich noch das Windows Phone SDK für die Windows Phone Entwicklung. Integriert sich nahtlos in Visual Studio und letztendlich haben Sie dann die Templates, um damit loszulegen, Windows Phone Anwendungen zu erstellen. Eigentlich sind die Grundlagen schon ausreichend, um mal so erste Schritte gehen zu können, ja, und um loslegen zu können, um sich das Ganze mal so ein bisschen anschauen zu können. Aber wenn Sie wirklich ernsthaft die Entwicklung verfolgen möchten für Windows Phone, dann ist das Gegenstück und das Bauteil, das Ihnen noch fehlt, der Developer-Account. Sie müssen sich, ähnlich wie bei anderen Mobilplattformen, bei Microsoft registrieren, dafür, dass Sie Apps in den Store hochladen oder submitten dürfen. Inzwischen wurde der Preis hier dramatisch gesenkt, waren früher 99 Dollar, sind jetzt 19, als Schutzgebühr, denke ich, zu verstehen, um zu verhindern, dass eben die Vorteile, die ich als Entwickler habe, um Fremdanwendungen ohne Store aufs Gerät zu bringen, dass die nicht für andere Zwecke missbraucht werden zum Beispiel. Und ganz wichtig, wenn Sie eine MSDN-Subscription haben, bedeutet das, dass Sie einen Freischaltcode für die Entwicklung mit Windows Phone schon dabei haben. Das heißt, Sie können einfach über die Benefits-Seite in Ihrer MSDN-Subscription den Code anfordern und sich damit registrieren und haben damit den Developer-Account für ein Jahr freigeschaltet im Rahmen Ihrer Subscription. Also letztendlich für vermutlich sehr viele hier ohne Zusatzkosten. Gute Frage. Ja. Genau. Okay. Ja, das ist überschaubar. Die Vorteile, die Sie genießen, ist, Sie können Entwicklergeräte freischalten, mehrere, wenn Sie das möchten, zum Entwickeln und zum Testen. Bedeutet, da werden bestimmte Restriktionen gelockert. Sie können Ihre Anwendung, die Sie entwickeln, direkt aufs Gerät spielen, ohne den Umweg über den Store, können da testen auf der Hardware, debuggen drauf, was nur geht, wenn die Geräte eben entsprechend freigeschaltet sind. Vor etwa einer Stunde hat Cliff Simpkins öffentlich bekannt gegeben, dass es ein Developer-Preview-Programm gibt. Bedeutet, das war jetzt einige Zeit in der Testphase, wird gerade freigeschaltet. Das bedeutet, als Entwickler haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, früher Zugriff zu bekommen auf Updates für die Plattform als der Normalkonsument, der die Freischaltung letztendlich über seinen Mobilfunkprovider oder sein Branding, abhängig vom Branding bekommt. nicht wirklich, nee. Ja. Also es gab da Möglichkeiten, aber die waren ja an der technischen Implementierung vorbei und hatten diverse Nachteile, die nicht zu unterschätzen waren, ja, weil es kein offizieller Weg war. Aber diesen offiziellen Weg gibt es jetzt wieder. Das heißt, sobald Sie als Entwickler registriert sind, haben Sie die Möglichkeit, über eine separate App, die man runterladen kann, frühzeitig Zugriff auf diese Plattform-Updates zu kriegen. Einschränken muss man sagen, nur für die Microsoft-Seite, also keine Firmware-Updates oder Ähnliches, nur die Betriebssystem-Seite, damit Sie beispielsweise Ihre Anwendungen testen können und sicherstellen können, dass die gut funktionieren, sobald der globale Rollout für diese Updates passiert. Man sollte auch dazu erwähnen, dass man damit natürlich jegliche Garantie verliert und vermutlich auch gegebenenfalls gegen AGBs oder Ähnliches des Mobilfunkproviders verstoßen kann. Man sollte da also sich vorher ein bisschen schlau machen. Was tun Sie, wenn Sie noch gar kein Windows Phone haben? Ja, das gibt es jemanden, der noch kein Windows Phone hat? Das ist ja, man muss so rumfragen heutzutage. Ja. Okay, also wenn Sie noch kein Gerät haben und sich für App-Entwicklung mit Windows Phone interessieren, dann empfehle ich Ihnen einen kurzen Besuch am Nokia-Stand hier, der ja auch aufgebaut ist vom Partner Nokia heute. Nokia hat ein sehr gutes Programm zur Unterstützung von Entwicklern. Bedeutet unter anderem, das ist nicht der einzige Benefit, den Sie als Entwickler kriegen können, verleiht Nokia langfristig und kostenlos Entwicklergeräte für Entwickler, die an Windows Phone interessiert sind. Sie müssen dazu einen Fragebogen ausfüllen mit Name, Adresse und so weiter und einer kurzen Beschreibung, wofür Sie das Gerät brauchen. Zum Beispiel, indem Sie kurz Ihre Idee umreißen, was Sie denn für eine App erstellen möchten. Und ich habe mir sagen lassen, dass die Schwelle, die man über oder die Hürde, die man da nehmen muss, um ein Leihgerät zu bekommen, dass die niedrig angesetzt ist. So, damit sind dann wirklich alle Voraussetzungen geschaffen. Sie haben das Testgerät vielleicht, Sie haben Ihren Developer-Account und die nötigen Werkzeuge. Dann, wenn Sie sich mit dem Thema Windows Phone beschäftigen, ist die große Frage natürlich, ja, von den verfügbaren Möglichkeiten, welche verwende ich denn, um mit meiner App-Entwicklung zu starten? Es gibt nämlich drei Varianten inzwischen, um Anwendungen zu erstellen. Klar, die prominenteste für diese Plattform, uneingeschränkt kann man die Aussage, denke ich, treffen, ist die Managed-Welt, also bevorzugt C-Sharp, Visual Basic im Zusammenhang mit XAML für die Oberfläche. Das ist, denke ich, sicher das, womit die meisten Entwickler anfangen werden, sich zu beschäftigen, wenn sie die Plattform kennenlernen und um ihre erste App zu erstellen. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch die Möglichkeit, eben mit Windows Phone 8, das muss man mal einschränkend dazu sagen, mit Windows Phone 8 native Anwendungen zu erstellen in C++, hauptsächlich gedacht, um wirklich ja, die Anwendungen zu erstellen, bei denen es auf Performance ankommt, das heißt reinrassige Spiele im Normalfall, dann auch in Kombination mit Direct 3D. Und als drittes die Möglichkeit, mit HTML5 und JavaScript zu entwickeln. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Verständnis von HTML5 und JavaScript-Entwicklung, das Sie vielleicht haben, wenn Sie die Plattform Windows 8 beobachten, verfolgt haben, vielleicht schon erste Erfahrungen damit gemacht haben, dass diese Art und Weise der Entwicklung nicht dasselbe ist wie mit HTML5 und JavaScript für Windows Phone zu entwickeln. Im Gegensatz zu Windows 8 gibt es keine Möglichkeit, auf die zum Beispiel nativen Steuerelemente, nativen Bibliotheken zuzugreifen über JavaScript. Das heißt, der Weg, der ja hier gegangen wird, ist, Ihre App besteht aus einem Webbrowser-Control, das heißt, das ist die Internet Explorer Engine vom Windows Phone, die verwendet wird, um im Vollbild eben eine Internetseite anzuzeigen. Und Sie können dann natürlich mit den entsprechenden Werkzeugen beliebige Web-Funktionalität ausführen und darstellen, als ob es eine Anwendung wäre. Mit der Einschränkung natürlich, dass Sie von Ihrer Webseite aus keinen direkten Zugriff haben auf plattformspezifische Details, also auf bestimmte Hardwarefunktionen des Telefons und Ähnliches. Das heißt, hier müssen Sie Bridge-Funktionen verwenden, um von HTML5 aus auf die Komponenten des Betriebssystems zuzugreifen oder auch andersrum, um Werte zurückzureichen an die Webseite, die Sie entwickeln. Damit man das Ganze nicht bei Null anfangen muss und sich damit den Implementierungsdetails rumschlagen muss, gibt es diverse Frameworks am Markt, die einem da viel abnehmen. Aber es muss einem immer klar sein, dass man da der nativen Entwicklung, anders als bei Windows 8, doch immer ein paar Schritte hinterherhinkt und mit dem ein oder anderen Problem kämpfen kann, das sich nicht so einfach lösen lässt, wie es vielleicht aussieht. Daher meine Empfehlung, wenn Sie jetzt nicht wirklich ein Szenario haben, das auf die beiden Punkte C++ oder HTML5-Anwendung sich wirklich treffend abbilden lässt, dann verwenden Sie die ganz normale C-Sharp, Visual Basic Welt mit XAML zum Erstellen von Ihren ersten Anwendungen. Bevor Sie dann aber tatsächlich loslegen, Sie sind jetzt also an dem Schritt File New Project nach 15 Minuten angelangt und möchten Ihre erste Anwendung erstellen. Bevor Sie tatsächlich loslegen, der kleine Hinweis, verwenden Sie eine halbe Stunde drauf, die Designprinzipien von Windows Phone kennenzulernen und ein bisschen zu erforschen. Das Beste ist natürlich, wenn Sie schon ein Gerät haben, dann haben Sie mit diversen Apps schon Erfahrung gesammelt und wissen, wie andere Entwickler das machen, wie welche Benutzerkonzepte, welche Designkonzepte vorzufinden sind und sich wie ein roter Faden durch die ganze App-Entwicklung durchziehen. Wenn Sie allerdings kein Telefon haben oder auch sich noch nicht jetzt im Detail damit beschäftigt haben, dann empfehle ich wirklich, mal den Schritt zurückzugehen und bevor man wirklich anfängt, irgendwas zusammenzuhacken, sich damit zu beschäftigen, was eigentlich an Ideen dahinter steckt. Denn bei allen Gemeinsamkeiten, die diese Plattformen, die .NET-Plattformen haben, ja, ist es doch so, dass es sehr viel Plattformspezifisches gibt, egal wohin man schaut. Und wenn man sich damit nicht minimal beschäftigt, läuft man Gefahr, dass so die ersten Schritte sehr schnell in Frust umschwenken und nicht das Ergebnis liefern, das man sich vorgestellt hat. Das bedeutet, mal so ein paar Beispiele in den Raum geworfen, ein paar Stichworte, die man auch von Microsoft immer wieder hört. Content over Chrome, so eines der Designprinzipien. Das bedeutet, der Schwerpunkt soll auf dem Inhalt liegen. Keine Farbverläufe mehr, keine Borders, keine wahnwitzigen grafischen Auswüchse, um eine Benutzeroberfläche zu erstellen, sondern den Inhalt in den Vordergrund zu rücken, sollte der Schwerpunkt sein, so rein designtechnisch von Windows Phone-Anwendungen. Fast and Fluid ist ein Aspekt, den ich gerade auch mal angesprochen habe in dem Async-Vortrag. Bedeutet, man sollte darauf achten, dass also wirklich die User Experience darauf ausgelegt ist, möglichst unmittelbares Feedback zu erhalten, ja, dass man als Benutzer mit der App eine Aufgabe erfüllen möchte. Man möchte die schnell erreichen können, also den Punkt, wohin man möchte, schnell erreichen können, die Aufgabe schnell erledigen, die App schnell wieder beenden oder auch nicht. Und eben jetzt nicht in alte Gewohnheiten verfallen, Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, synchrone Programmierung verwenden und Ähnliches. Oder verspielte Funktionalitäten zu bauen, die einfach hinderlich sind, wenn ich das Telefon irgendwie unterwegs kurz mal für irgendwas verwenden möchte. Neu hinzugekommen, sicherlich auch zur Abgrenzung gegenüber anderen Anbietern am Markt, dass die Stichworte Authentically Digital bedeutet, man sollte nicht krampfhaft versuchen, mit seiner App etwas nachzubauen, was das Abbild von einem Element der realen Welt ist. Ja, das beliebte Beispiel, das man immer nimmt, ist der Buchleser, der Bookreader, die Bookreader-App, die versucht, ein Buchregal aus Holz mit Buchrücken nachzubilden, ja, um beim Benutzer so das vertraute Gefühl und das Gegenstück aus der realen Welt da zu wecken, sondern die Designvorgabe und die Designidee hier ist ganz klar hin zu abstrahierten Formen, zu abstrahierten Symbolen zu gehen. Der Benutzer heutzutage, diese Digital Natives, wie man sie so schön nennt, ja, die wissen ganz genau, dass es hier um ein elektronisches Gerät geht. Die brauchen keine Stütze, um sich zurechtzufinden, keine Vergleiche aus der realen Welt, um sich auf der Plattform zu bewegen. Und ganz wichtig, auch wenn es wirklich schwerfällt, ich weiß es als Entwickler selbst nur zu gut, versuchen Sie, so ein kleines Konzept von Ihrer Anwendung zu erstellen, bevor Sie in die Tiefe der Entwicklung gehen. Warum das wichtig ist, werden wir sehen, wenn ich gleich über so ein paar Stolpersteine spreche. Die Stolpersteine. Ich habe mal drei rausgegriffen, so die Top 3 aus meiner Erfahrung, Gesprächen mit anderen Entwicklern in User Groups und Ähnlichem, über die Einsteiger immer wieder stolpern. Vielleicht kann ich da so das ein oder andere ein bisschen entschärfen, um den Einstieg leichter zu machen. Das erste ist das Navigationskonzept. Windows Phone hat ein seitenbasiertes Modell. Das heißt, man baut seine Anwendung aus einzelnen Seiten auf, zwischen denen der Benutzer hin und her navigiert. Und das Navigieren passiert also wörtlich oder heißt Navigieren genau deshalb, weil man wirklich auch ein URL-basiertes Navigationskonzept hier etabliert hat. Das bedeutet, Sie erzeugen nicht neue Objekte im Code und schalten die irgendwo aktiv oder holen die in den Vordergrund oder Ähnliches, wie man das aus normalen Client-Anwendungen kennt, sondern Sie sagen dem Navigationsmechanismus, navigier mir bitte zu dieser URL. Und der sorgt dafür, dass die Instanzierung passiert Ihrer Seiten, dass der Kontext aufgebaut wird, dass diese Seite angezeigt wird und so weiter. Das bringt natürlich so einige Schwierigkeiten mit sich. Ja, wenn Sie keine Kontrolle mehr darüber haben, über die Erzeugung von Seiten in Ihrer App, dann haben Sie auch keine Kontrolle darüber, die zu parametrieren oder Properties direkt zu setzen, wenn Sie dorthin navigieren möchten. Und dann stellt sich zum Beispiel für Einsteiger sehr schnell die Frage, ja, wie übergebe ich denn Daten an diese Zielseite, zu der hin navigiert werden soll? Und die Antwort ist natürlich, genauso wie Sie Daten an Webseiten übergeben, zu denen Sie hin navigieren oder die Sie verlinken in Webanwendungen, ja, über URL-Parameter beispielsweise. Schränkt natürlich die Möglichkeiten geringfügig ein. Ja. Das heißt, alles, was Sie übergeben, muss irgendwie zumindest serialisierbar sein, damit es in Stringform dann auch wirklich als URL-Parameter verwendet werden kann. Oder Sie finden einen anderen Weg, sprechen wir auch noch drüber, wie Sie Daten zwischen einzelnen Seiten hin und her reichen können. Die Navigation, die Sie in der Anwendung ausführen, wird als Stack mitgeschrieben vom System. Bedeutet, wenn Sie dem Navigationsmechanismus sagen, ich bin jetzt auf Seite A, navigiere bitte zu Seite B, dann beinhaltet dieser Navigationsstack die Seite A und die Seite B oben auf in einem Navigationsstack. Das heißt, die Anwendung merkt sich, welche Kette an Seiten durchlaufen wurde. Vorwärts navigieren in diesem Mechanismus erzeugt, wie gesagt, neue Seiten, die auf diesen Stack gelegt werden. Und zurück navigieren nimmt diese Seiten von dem Stack wieder runter und sie werden weggeworfen. Dann können Sie auch nichts dagegen tun. Wenn Sie zurück navigieren von einer Seite weg, wird die aus dem Speicher entfernt. Auch da natürlich wieder sofort die Frage, ja, wie funktioniert denn dann Zustandsverwaltung? Wo lege ich denn Daten ab, die diese Seite vielleicht erzeugt oder verändert hat, die dann gegebenenfalls verloren gehen? Was für Eingriffsmöglichkeiten habe ich denn da? Deshalb mein Tipp, dieses Navigationsmodell ist basiert auf interessanten Ideen zur Benutzerführung, die auch gut funktionieren, die sich jetzt in der Praxis wirklich auch über Jahre hinweg bewährt haben und die eines der Alleinstellungsmerkmale auch von Windows Phone sind. Aber für jemanden, der die Thematik nicht kennt und da neu einsteigt, sind sie zum Teil nicht einfach zu durchschauen und in der Umsetzung später führt es nicht selten auch zu Problemen, die man so nicht erwartet hat. Das heißt, worauf ich raus wollte, war, beschäftigen Sie sich damit, gerne auch mit Beispielanwendungen oder mit der Dokumentation. Die MSDN-Dokumentation, kleiner Ausschnitt hier in Form des Bildes rechts, ist hier sehr ausführlich und gibt auch eine wirklich detaillierte Einführung zu dem Thema, zeigt die Möglichkeiten auf, wie ich programmatisch zum Beispiel diesen Stack manipulieren kann, um nachträglich Einträge zu entfernen oder Ähnliches. Und gibt auch Ideen dazu, wie man seine Anwendung so strukturieren kann, dass sie gut in dieses Konzept reinpasst. Beliebter Anfängerfehler an dieser Stelle ist, um eine Rückwärtsnavigation zu erreichen, verwendet ein Einsteiger gerne den normalen Navigationsmechanismus. Das heißt, ich bin auf Seite A, sage ich möchte zu Seite B und wenn ich jetzt von Seite B wieder auf Seite A zurück möchte letztendlich, dann ist es ein Fehler zu sagen, Navigation bitte zu der URL von Seite A. Denn was passiert? Seite A ist jetzt zweimal auf dem Stack und führt letztendlich dazu, dass der Benutzer dann in der Benutzerführung, wenn er dann mal auf die Idee kommt, den Back-Button zum Beispiel zu drücken, plötzlich 100-mal durch meine Anwendung durchgeschleust wird. Was letztendlich auch zur, da kommen wir auch noch dazu, zur Disqualifizierung führen wird, wenn Ihre Anwendung beim Submitten in den Store geprüft wird. Deshalb meine Empfehlung, wenn Sie dieses Navigationsmodell kennengelernt haben, setzen Sie sich wirklich hin und überlegen Sie kurz, welche Seiten gibt es denn in meiner Anwendung sinnvollerweise, wie navigiert der Benutzer zwischen diesen Seiten und wie bilde ich das ab. Das zweite Beispiel ist noch deutlich komplexer, gerade für jemanden, der auch mit Windows 8-Entwicklung beispielsweise keine Erfahrung gesammelt hat, ist es anfänglich schwer, mit den Lifecycle-Events zurechtzukommen. Warum bzw. was sind diese Lifecycle-Events eigentlich? Windows Phone ist, ja, Natur des Gesetzes, eine ressourcenlimitierte Plattform. Es gibt nur eingeschränkten Speicherplatz, nur eingeschränkte Rechenleistung und dementsprechend gibt es ja kein wirkliches Multitasking im Sinne, wie man es vom Desktop kennt, sondern man gibt dem Benutzer die Illusion, dass es so wäre. Ja, wenn er sich zwischen Anwendungen bewegt, hat er den Eindruck oder soll auch absichtlich den Eindruck bekommen, dass er eben mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführt und ausführen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass dieses Pseudo-Multitasking bedeutet, ich als Entwickler bin dafür verantwortlich, wenn der Benutzer wegnavigiert von meiner Anwendung, alle Zustandsinformationen, die für mich wichtig sind, zu speichern, abzulegen, bis die Laufzeit die Ausführung meines Programms unterbrechen wird. Das ist auch etwas restriktiv. Ich habe da nicht beliebig Zeit und kann mir da 2 Minuten Zeit geben und ein bisschen trödeln, um meine Daten wegzuschreiben, sondern da gibt es auch harte Grenzen, wie lange meine Anwendung Zeit dafür hat, diesen Zustand zu speichern. Und wenn sie nicht in der Lage ist, das in dem Zeitrahmen zu Ende zu bringen, dann ist die Runtime da auch entsprechend rigoros und beendet die Anwendung ohne weitere Warnung. Und dann, wenn der Benutzer zurückkehrt zu meiner Anwendung, bin ich als Entwickler genauso in der Verantwortung, die Zustände, die ich zuvor abgelegt habe, wiederherzustellen und im Idealfall genau denselben Zustand wieder aufzubauen, auch visuell wieder aufzubauen, den der Anwender verlassen hat, als er wegnavigiert ist von meiner Anwendung. Wegnavigieren von der Anwendung, was bedeutet das eigentlich? Das heißt, der Benutzer kann jederzeit, und das kann ich auch programmatisch nicht unterbinden, zum Beispiel auf seinem Telefon den Start-Button drücken, das Windows-Symbol unten, landet im Hauptmenü und damit ist meine Anwendung sofort unterbrochen. Gibt keine Möglichkeit, es zu unterbinden, was insbesondere bei Line-of-Business-Anwendungen ein bisschen problematisch werden kann. Das Zweite sind natürlich einfach Aktionen, die jederzeit eintreten können. Wir sprechen ja immer noch von einem Telefon letztendlich hier. Ja. Das heißt, es gibt eingehende Anrufe, es gibt eingehende Nachrichten. Der Benutzer kann auf die Benachrichtigung klicken, kann den Anruf annehmen und sofort wird natürlich meine Anwendung auch unterbrochen und schlafen gelegt. Die Schwierigkeit bei dieser Zustandsspeicherung und dem Wiederherstellen ist es, teilweise auch zu erkennen, ob eine Zustandswiederherstellung überhaupt nötig ist. Ja, seit einigen Versionen gibt es Optimierungen hier in Windows Phone. Das bedeutet, wenn eine Anwendung kurz unterbrochen wird, weil der Benutzer zum Beispiel zu einer SMS-Nachricht hinnavigiert, die gerade reinkam, dann geht das System erstmal davon aus, dass es eine kurzzeitige Unterbrechung ist und dass der Anwender auch zu der Anwendung sofort wieder zurückkehrt, wenn er diese Aufgabe erledigt hat. Das heißt, die Anwendung wird komplett im Speicher gehalten und bleibt erstmal mit eingefrorenen Suspended Threads erstmal so stehen, wie sie gerade steht. Und wenn der Anwender tatsächlich wieder zurückkommt, dann muss ich gar nichts tun, sondern der Zustand ist noch so, wie der Anwender ihn verlassen hat und ich kann mir diese Zustandswiederherstellung sparen. Das andere Beispiel, das Gegenbeispiel zu dem lediglich Schlafenlegen ist das Thema Tombstoning. Das ist so die Variante, bei der der Benutzer wegnavigiert ist, vielleicht nicht nur eine Anwendung weit wegnavigiert ist, sondern die nächste Anwendung gestartet hat, noch eine Anwendung gestartet hat. Ja. Und irgendwann sagt das System, jetzt habe ich zu viele Anwendungen im Speicher liegen, die gerade nur eingefroren sind. Jetzt brauche ich mehr Speicherplatz, hauptsächlich um Hauptspeicher geht es natürlich. Jetzt brauche ich mehr Speicherplatz, um die neuen Anforderungen zufriedenstellen zu können. Jetzt fange ich an, diese schlafengelegten Anwendungen aus dem Speicher rauszulöschen. Was das System tut, ist, es bewahrt den Zustand Ihrer Anwendung mit minimalen Metadaten im System. Hauptsächlich die Navigationsdaten, über die wir anfangs gesprochen haben, diesen Navigationsstack. Die Information wird beibehalten. Das heißt, wo war der Benutzer zuletzt und welche Seiten hat er zuvor besucht? Zusätzlich werden noch einige Hilfsmittel, Dictionaries und Ähnliches gepflegt. Das werden Sie sehen, wenn Sie sich im Detail mit dem Thema beschäftigen. Das hilft Ihnen dabei, eben Zustände oder Container zu haben, einfache Container, mit denen Sie solche Zustände wegschreiben können. Tombstoning, warum der Begriff? Ich kriege es schon gar nicht mehr zusammen, ist schon so lange her. Ich meine, das wäre der Begriff gewesen, den der oder die Entwickler gewählt haben für diesen kleinen Marker, dieses kleine Metadatenpaket, das übrig bleibt von der Anwendung im System. Ja, ein Grabstein, das System. Beim Zurücknavigieren hin zu einer Anwendung, die auf diese Art und Weise aus dem Speicher entfernt wurde, sind Sie dann tatsächlich in der Situation, dass Sie den kompletten Zustand wiederherstellen müssen. Die Seite, die zuletzt geöffnet war, die wurde automatisch wieder für Sie erzeugt. Ja. Und Sie können dann prüfen, ob es sich um eine neu erzeugte Instanz handelt. Dann ist offensichtlich dieser Mechanismus passiert oder auch nicht. Und dementsprechend Ihre Logik anpassen, die Sie implementieren müssen, um den Originalzustand wiederherzustellen. Und natürlich gibt es auch die komplette Beendigung. auch dieser Tombstoning-Mechanismus ist in seinem Umfang natürlich begrenzt. Das heißt, auch von solchen Anwendungen, deren Information zumindest noch im System vorhanden ist, gibt es nur eine begrenzte Anzahl. Der MSDN steht, glaube ich, momentan 5. Und nach diesem Zeitraum wird auch diese letzte Information komplett entfernt. Ja. Auch hier ist es so, das System ist sehr rigoros. Sie bekommen keine erneute Benachrichtigung darüber, dass das passiert. Die Information wird einfach weggeworfen. Und die einzige Möglichkeit für den Benutzer, zu ihrer Anwendung zurückzukommen, ist es, de facto die neu zu starten aus dem Startbildschirm heraus. Ja, in der MSDN gibt es zu diesem ganzen Modell natürlich viel anschaulicher als die textuelle Beschreibung ein schönes Diagramm, etwas erschreckend, deswegen habe ich es auch nicht an den Anfang gestellt, in dem dieser ganze Prozess beschrieben ist. Sie sehen hier, wenn Sie sich das ein bisschen genauer anschauen, dann auch eine Zweiteilung. Diese Lifecycle-Events werden nicht nur für die aktuelle Seite ausgelöst, auf der sie sich befinden, sondern es gibt auch applikationsweite entsprechende Gegenstücke, Events, also sowas wie dieses Application Closing, Application Launching. Das heißt, Sie können auf diese Events sowohl in der Seite, die aktuell gezeigt wird, reagieren, als auch auf der Applikationsebene. Hier ist gar nicht alles abgebildet. Sie sehen, so dieser Weg weg vom Tombstone hin zum tatsächlich komplett entfernten ist hier gar nicht eingezeichnet. Macht das Ganze auch nicht weniger komplex. Da meine dringende Empfehlung, nehmen Sie sich auch dafür die Zeit, lernen Sie dieses Konzept kennen, am besten auch mit Beispielen. Es gibt so eine Beispielanwendung, die ich habe, die einfach nur Nachrichten ausgibt, wenn diese Events auftreten, wie Debug-Output oder ähnliches, damit man das mal demonstrieren kann, in welcher Reihenfolge die kommen. Sie werden diverse Überraschungen erleben, dass gegebenenfalls auch Events nicht in der exakten Reihenfolge auftreten, die Sie erwarten, oder abhängig davon, aus welchem schlafengelegten oder entfernten Zustand Ihre Anwendung zurückkommt, in einer anderen Reihenfolge. Also da gibt es je nach Version der Plattform auch Effekte, die man so vielleicht nicht erwarten würde. Deswegen lohnt es sich wirklich, sich ein bisschen damit vertraut zu machen und ein bisschen nachzulesen, wie andere Probleme wie dieses Zustands wegschreiben und wiederherstellen umsetzen. Das ist insbesondere wichtig, auch wenn wir das dritte Beispiel anschauen, wenn es darum geht, die App in den Store zu befördern. Ja, das heißt, Sie sind jetzt der Meinung, die Anwendung ist fertig und Sie sollten sich sofort die Frage stellen, bin ich tatsächlich fertig? Ja. Denn gerne testet man nur das, was man unmittelbar auf dem Schirm hat. Ja, man möchte mit der Anwendung irgendwas Bestimmtes erreichen, das testet man 100-mal durch, funktioniert toll. Und man hat aber viele Details vergessen, die im Laufe der Zertifizierung von so einer App von Microsoft dann ausgeführt werden. Ja. Beispielsweise, wie verhält sich denn die App, wenn es kein Netzwerk gibt? Ja. Wie verhält sich die App, wenn der Benutzer nicht das Standard-Theme eingestellt hat, das wahrscheinlich 90% der Leute nutzen, das Dunkle, sondern das Helle? Ja. Wie verhält es sich denn, wenn ich eine andere Ländereinstellung habe und Ähnliches? Ja, und schnell stellt man fest, ohne Netzwerk stürzt die App mit, weiß ich nicht, Null Reference Exception ab und schon wird die Aufnahme in den Store verweigert. Ja, oder Text ist nicht lesbar bei dem hellen Theme, weil man hardcodierte Farbwerte irgendwo in den Textdarstellungen hat, führt sicherlich oder in den allermeisten Fällen, wenn es nicht übersehen wird, auch dazu, dass die App abgelehnt wird. Um das Ganze zu vereinfachen, gab es in den letzten Jahren die Entwicklung von diversen Tools, die man verwenden kann, um sich das Leben hier deutlich einfacher zu machen und nicht manuell irgendwelche Checklisten zum Beispiel durcharbeiten zu müssen. Es gibt das Store Test Kit, das es erlaubt, Punkt für Punkt durchzugehen, welche Punkte meine App erfüllen muss, teils automatisiert, ja, um sicherzustellen, dass ich nicht schon an den fundamentalen Hürden scheitere. Es gibt die Emulatoren natürlich, die es mir erlauben, die Anwendung auf verschiedenen Konfigurationen auszuführen, zum Beispiel auf Geräten mit verschiedener Auflösung oder verschiedener Speicherausstattung. Es gibt das Simulation Dashboard, das es mir erlaubt, einfach mal das Netzwerk abzuklemmen oder zu simulieren, wie sieht das Ganze denn aus, wenn die Netzwerkgeschwindigkeit sehr niedrig ist. Verhält sich meine Anwendung dann immer noch gut? Kriege ich plötzlich Timeout-Fehler oder Ähnliches, die ich behandeln muss? Und dann gibt es natürlich auch wirklich die Low-Level-Entwicklungstools. Ich kann über Profiling auch wirklich das Laufzeitverhalten meiner Anwendung im Detail anschauen, kann über spezielle Möglichkeiten wie Frame Counter und Ähnliches die Performance meiner Anwendung zur Laufzeit anschauen und gegebenenfalls eben Engpässe identifizieren. Vorher testen spart Frust. Ja. Denn Sie müssen sich klar machen, wenn Sie eine App submitted haben, dauert es eben, ja, Microsoft ist sehr schnell, aber trotzdem 2 Tage, 3 Tage, mal manchmal auch 4 Tage. Und wenn Sie dann natürlich die Ablehnung bekommen, deshalb, weil Sie irgendwo ein Try-Catch vergessen haben, dann ist es sehr ärgerlich. Den Ärger können Sie sich sparen und die Zeit vorher investiert ist sicherlich nicht schlecht angelegt. Ja, wenn die Entwicklung abgeschlossen ist oder im Lauf der Entwicklung, wenn Sie sich mal so ein bisschen vertraut gemacht haben mit der Plattform, mit den Themen, ist es vielleicht auch interessant, so 1, 2 Möglichkeiten kennenzulernen, die man mit der Plattform hat. Wonach ich sehr häufig gefragt werde, ist natürlich das Thema, wie mache ich meine App zu Geld? Ja. Legitimer Wunsch. Ja. Und inzwischen ist es so, dass es natürlich auch mit Windows Phone vielfältige Möglichkeiten gibt. Anfangs war das schwierig, insbesondere auch für Europäer. Der amerikanische Markt ist da immer ein bisschen voraus gewesen. Aber auch daran lässt sich ablesen, wie reif diese Plattform eigentlich ist, dass wir inzwischen sehr viele Märkte haben, in denen es möglich ist, Apps zu verkaufen, Werbeeinblendungen zu nutzen, um darüber Einnahmen zu generieren oder jetzt eben auch in den letzten Versionen der Plattform die Möglichkeit der In-App-Verkäufe, das heißt also, dass der Benutzer innerhalb im Rahmen der App, der Benutzung der App, dann weitere Inhalte nachkauft. Genauso ist inzwischen auch der Markt von Drittangeboten deutlich gewachsen. Es gibt Promotion-Programme, egal ob das jetzt zum Beispiel von Partnern wie Nokia angeboten wird oder ob das über Netzwerke passiert wie AdDuplex und Ähnliches, mit denen Sie Ihre App bekannter machen können, ja, ein bisschen Marketing betreiben können, oft mit geringen oder gar keinen Mitteln. Das sind interessante Möglichkeiten, um so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn man dann entsprechend gute Qualität produziert, dann ist das auch wirklich ein effektiver Weg. Ja. Es gibt einige Beispiele in der Community, die gezeigt haben, dass es also wirklich vom kleinen Zusatzverdienst bis zum Sprung, wie es hier geschrieben ist, in die Selbstständigkeit alles gab. Es gibt also wirklich Entwickler, die sich komplett selbstständig gemacht haben und davon leben, nur von der Windows Phone Plattform. Soll es nicht heißen, dass sie ihren Job wegwerfen und das nachmachen sollen. Es sind sicher Ausnahmefälle, aber wenn Sie diese Linie verfolgen möchten oder daran interessiert sind, gibt es mehr als genug Möglichkeiten, um sich zumindest einen kleinen Zusatzverdienst zu machen. Wenn es um das große Bild geht, ja, um die großen Zusatzverdienste sozusagen, dann kommen wir so in das Thema Line of Business und Enterprise-Anwendungen rein. Da ist es so, dass insbesondere Version 8 der Plattform enorme Fortschritte gebracht hat. Ja. Wir haben inzwischen Projekte gemacht mit Partnern zusammen, gerade auch noch in Arbeit, die Windows Phone 8 nutzen als zusätzliche Clients für existierende Backends in Unternehmen, als Ablösung von bestehenden Windows Mobile-Anwendungen beispielsweise. Ja. Was in den Möglichkeiten unter der Version 7 ja, stark eingeschränkt war und kaum möglich war, ist mit Version 8 bis auf Detailfragen wirklich ein gangbarer Weg inzwischen, um eben auch in dem Bereich Anwendungen zu erstellen. Vorteil für Sie als Unternehmen mit Windows Phone 8, Sie haben die Kontrolle über die Geräte, die zugreifen dürfen, auf Ihre Apps beispielsweise. Ja. Sie haben die Möglichkeit, über Policies und über die entsprechenden Management-Werkzeuge von Microsoft die Geräte auch zu verwalten. Sie können den Deployment-Mechanismus, mit dem Sie Ihre Apps ausrollen, auf die Geräte selbst wählen. Das heißt, im einfachsten Fall liegen die irgendwo auf einem Webserver oder sie werden per E-Mail verschickt oder Ähnliches. Sie haben aber auch die Möglichkeit, da natürlich einen sehr ausgefeilten Mechanismus selbst zu erstellen, um diese Apps an ihre Benutzer zu bekommen. Die Verteilung der Apps passiert in geschlossenen Gruppen. Das heißt, Sie brauchen nicht den Store dafür. Ja, Sie müssen also nicht den öffentlichen Weg gehen und Ihre interne Enterprise-Anwendung im Marketplace oder jetzt im Store hochladen, damit sie Ihren Anwendern zur Verfügung steht, sondern mit den entsprechenden mit den entsprechenden Entwickler-Accounts, es gibt spezielle Unternehmens-Accounts und einem zertifikatsbasierten Validierungsprozess sind Sie in der Lage, eben diesen zugelassenen und eingebundenen Geräten Ihre Anwendungen direkt ohne Umweg Microsoft zukommen zu lassen. Damit umgehen Sie natürlich auch die Zertifizierung und können im Prinzip alles bauen, was Sie möchten. Die Frage ist, ob man das dann auch so ausnutzen möchte oder ob man sich so an die minimalen Designvorgaben dann doch hält, damit auch die Lernschwelle und der Lernaufwand bei den Benutzern gering bleibt. Und natürlich bringt die Zukunft noch mehr. Es gibt auf der Roadmap von Microsoft das Betriebssystem Embedded Handheld, Embedded 8 Handheld, das basiert auf oder wird auf Windows Phone basieren, wird ein eigenes SDK geben und für dieses SDK gibt es natürlich dann genau wie unter Windows Mobile früher auch entsprechende Geräte von Herstellern, die spezielle Industriefunktionen beispielsweise befriedigen, wie etwa Barcode-Leser, ja, eingebaute Label-Printer und ähnliches. Ja. Also Geräte, die man dann auch für Außendienstler, für Techniker oder ähnliches gut verwenden kann. Häufig genannt sind Funktionen wie eben fehlende Unterstützung für VPN-Verbindungen und ähnliches. Es wird ein Feature-Pack geben, nächstes Jahr, im Laufe des nächsten Jahres, das unter anderem solche Funktionen nachrüsten wird. Also auch da gibt es die Vervollständigung, um die Funktionen, die man momentan vielleicht noch in Einzelfällen vermisst oder die man vielleicht sogar noch von Windows Mobile gewohnt war und jetzt auf Windows Phone noch nicht vorfinden kann. Aus der Praxis raus, ich habe auch schon Vorträge über Enterprise-Entwicklung mit Windows Phone als eigenständiges Thema gehalten, ist es so, dass unsere Erfahrung ist, dass es inzwischen einen Reifegrad erreicht hat, bei dem man mit den Einschränkungen der Plattform momentan sehr gut leben kann und auch die, ja, sage ich mal, 95% der Anwendungsfälle, die man so als mobile Clients an mobile Clients stellt, im Unternehmensumfeld auch problemlos abdecken kann. Mein persönliches Fazit, natürlich absolut meine persönliche Meinung, ist damit, dass eben diese Furcht vor Windows Phone, die wir gerade bei Kunden auch öfters gespürt haben und diesen Funktionsverlust im Vergleich zu Windows Mobile, den man anfangs hatte mit Windows Phone 7, dass der doch inzwischen sehr zurückgegangen ist und dass Windows Phone sich inzwischen als doch würdiger Nachfolger von Windows Mobile bewiesen hat und auch im Unternehmensumfeld Fuß fassen kann. Das dritte Beispiel, das ich auch noch erwähnen möchte, weil es wirklich ein schönes Beispiel ist, passt auch sehr gut zu der Keynote heute. Wir haben es gehört, diese Synergieeffekte, die man nutzen möchte, durch Vereinheitlichung von Plattformen, die treffen natürlich ganz besonders zu auf das Thema Windows Phone und Windows 8, also Windows Phone 8 und Windows 8. Es gibt eine sehr große Schnittmenge, im Moment etwa 33% der APIs, die übereinstimmen zwischen den beiden Plattformen. Wenn Sie sich damit beschäftigt haben, unter der Haube sieht es technisch natürlich noch deutlich verschieden aus. Es gab schon einen großen Umbau von Version 7 zu Version 8. Windows Phone benutzt inzwischen auch den Windows 8 Kernel, aber natürlich sind da diverse technische Details und Ansätze noch deutlich verschieden. Aber entscheidend ist, was ich als Entwickler verwende, ist in sehr weiten Teilen deckungsgleich. Und zwar nicht nur, was die reinen Schnittstellen im Code angeht, sondern beispielsweise auch auf der Ebene der Binärkompatibilität. Ja, ich habe über die Portable Class Libraries schon längere Zeit die Möglichkeit, Anwendungen für Komponenten in Binärform zwischen Plattformen hin und her zu reichen. Und das ist natürlich auch zwischen Windows Phone und Windows 8 möglich. Das heißt, erwarten Sie hier auch in Zukunft, dass sich die Plattformen weiter annähern und gehen Sie davon aus, dass das Wissen, das Sie aufbauen, egal ob unter Windows 8, wenn Sie aus der Richtung kommen, oder unter Windows Phone 8, dass das nicht verloren ist oder keine Insellösung ist, sondern dass Sie die Erkenntnisse daraus, die Prinzipien und zum guten Teil vielleicht auch die Schnittstellen, die Sie da lernen und die Framework-Komponenten, die Sie da kennenlernen, dass Ihnen das auch hilft auf der jeweils anderen Plattform. Genau. sollten Sie nach all dem, schwer vorstellbar, aber sollten Sie nach all dem noch einen kleinen Motivationsschub brauchen, um wirklich mit der Windows Phone-Entwicklung anzufangen, dann lege ich Ihnen ans Herz, sich mal das Programm Develop anzuschauen von Nokia. Ja, diese englischen Vorträge, ja, die Engländer sagen alle Nokia. Das Programm von Nokia anzuschauen, Develop, ist so ein Motivationsprogramm für Entwickler, sich mit der Windows Phone Plattform zu beschäftigen. Ja, sie bekommen da Challenges, die sie erfüllen müssen, meistens die Entwicklung von Apps oder bestimmte Funktionen einzubauen oder Ähnliches. Ja, und sie werden dafür belohnt mit Badges und Awards und Experience Points, die einen direkten Gegenwert darstellen. Also wenn Sie solche Punkte ansammeln, dann können Sie die irgendwann eintauschen gegen gar nicht so wertlosen Plunder. Nein, also wirklich, das ist am oberen Ende dieser Eintauschaktion stehen dann solche Dinge wie eben Nokia 1020 oder eine Xbox oder Ähnliches. Also das gibt nochmal so den Motivationspush vielleicht für diejenigen, die zögern und ein bisschen die Challenge suchen oder die Belohnung suchen bei der Windows Phone Entwicklung. Auch dazu gibt natürlich gerne der Kollege am Nokia-Stand hier Auskunft und weiht sie nochmal in die Details ein. Das war es von meiner Seite, ein bisschen überzogen, aber trotzdem, wenn Sie noch Fragen haben, die Pause jetzt ist eigentlich nur dazu da, um von einem Track zum anderen zu laufen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben oder noch Anmerkungen machen möchten, dann haben wir durchaus noch 5 Minuten Zeit, um das zu tun.
Silverlight steckt aber nicht mehr drunter.
Ja, also die Frage war, ob Silverlight noch drunter steckt. Nein, es ist so, dass die Version 7 war ein Windows CE als Betriebssystemkern mit Silverlight drauf. Und im Zuge der Einführung von Windows Phone 8 ist hier wirklich ein dramatischer Umbau des Unterbaus passiert. Das ganze System wurde auf den Windows 8-Kernel portiert. Es ist Managed Code, der drunter steckt, also auch die XAML-Seite, die Controls und alles Managed Code. Im Gegensatz zu Windows 8, wo das ja native Elemente sind. Letztendlich ist es passend zur Konferenz eine Evolution von Silverlight. Ja. Der Terminus Silverlight wurde eben entfernt. Letztendlich ist es eine Weiterentwicklung von dieser Laufzeit dann unter Windows 8 Kernel. Ja. Mhm. Gut. Sonst noch Fragen oder? Ja?
Gibt es Gerüchte, dass in Zukunft vielleicht der Backbone?
Da können wir offline drüber diskutieren. Offizielle Aussagen gibt es zu solchen Gerüchten natürlich nicht und normalerweise vermeide ich es auch, mich da an Spekulationen zu beteiligen. Aber wir können da wirklich privat gern drüber diskutieren. Mhm. Gut. Okay. Ja, ansonsten, wenn es keine Fragen mehr gibt, bedanke ich mich. Ich hoffe, es hat einen kleinen Einblick gegeben und so kleine Anregungen, wenn Sie starten möchten mit der Windows Phone Entwicklung. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne festliche Zeit. Thank you.